Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, jetzt hoffe ich mal, dass kein Oberpfälzer unter uns ist. Oder doch? Nein, er ist keiner, das weiß ich. Denn, wissen Sie denn, wie man einen Oberpfälzer zum Bellen bringt? Er weiß es. Es gibt Freibier, worauf der Oberpfälzer sagt, wow, wow, wow. Also Freibier. Ich gebe ja zu, schon lange habe ich die Einladung zu Freibier nicht mehr gehört. Heute wäre es ja wohl auch nichts mehr Besonderes. Jeder kann sich sein Bier selber leisten, sofern er überhaupt welches trinkt. Zumal ja das billigste Bier nicht viel mehr heute mehr als Mineralwasser kostet. Aber es gab Zeiten, da wirkte die Einladung Freibier wahre Wunder. Im Jahr der Deutschen Revolution 1848-49, da verhinderte der Ausschank von Freibier in München blutige Unruhen. Der im Volk unbeliebte König Ludwig I., der hatte die Münchner durch sein autoritäres Verhalten und insbesondere durch seine Affäre mit der irischen Hochstaplerin Lola Montes in dieser von der Aufklärung aufgeweckten Zeit gegen sich aufgebracht. Eine Volksmenge stürmte das Zeughaus, bewaffnete sich mit mittelalterlichen Waffen, marschierte zum königlichen Palast und fing an, Fensterscheiben einzuwerfen. Der bedrohte König reagierte besonnen und ließ, anders als sein preußisches Gegenüber, nicht auf seine Münchner schießen. Nicht den preußisch zuchtvollen, sondern einen echt bayerischen Weg ging er. Er ließ durch seinen beim Volk beliebten Bruder Karl Freibier ausschenken. Der Aufstand verflüssigte sich und verlief im Sande bzw. den Bach runter. Die Menge brachte sogar den größten Teil der mittelalterlichen Waffen zurück. Die satirische Wochenzeitschrift Kladderadatsch spottete noch 12 Jahre später über diese Bierrevolution. So etwas wie Freibier kennen wir heute meist nicht mehr. Nur noch All-Inclusive-Angebote und Flatrates für die, deren Durst schlimmer als Heimweh ist und denen es darum geht, möglichst viel billigen Alkohol zu konsumieren. Seriösere Menschen versuchen andere Menschen mit Gratis-Kaffee an den Infoständen auf der Messe oder mit Kostproben auf dem Markt oder im Supermarkt anzulocken. Aber bei all diesen Beispielen geht es darum, nicht die angepriesene Ware oder Dienstleistung zu verschenken, sondern diese durch das Angebot der Gratisproben als Produkt zu verkaufen. Die Jahreslosung für dieses Jahr 2018 spricht davon, dass Gott uns etwas ganz anderes umsonst gibt. Gott spricht, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Ist die Jahreslosung also auch nur Marketing? Nein. Wenn Gott uns etwas umsonst anbietet, dann gilt, Gottes Geschenk fällt nicht unter die Rubrik Gratisgeschenk. Wie ist das? Bekommt ihr per Post auch immer wieder diese nervigen Hochglanzprospekte, die auf jeder Seite irgendein Gratisgeschenk anpreisen? Viele fallen wohl drauf herein, obwohl es doch eigentlich jeder und jeden klar sein müsste, dass jemand uns nur ködern und das Geld aus der Tasche ziehen will. Nicht so bei Gott in der Jahreslosung. Der Unterschied zu den zuvor genannten Beispielen ist ein zweifacher. Erstens, Gottes Angebot ist wirklich ein Geschenk. Es ist kein Köder und nicht von Taktik geleitet, wie etwa die Devise der römischen Kaiser, Brot und Spiele. Damit hielten sie die Plebs, also die Volksmassen, bei Laune. Gottes Angebot hat keinen Haken. Er will die Menschen nicht einfangen oder einlullen. Er will unseren Durst stillen. Er will uns erfüllen. Er will uns für sich gewinnen. Nur so können wir gewinnen. Und zweitens, Gottes Geschenk ist ein wahres Geschenk. Es gibt keine versteckten Kosten. Es ist gratis, aber nicht umsonst. Im Griechischen bedeutet das Wort, das Luther mit umsonst übersetzt, dass es keinen Anlass, keinen Grund für dieses Geschenk oder diese Zuwendung gibt. Für Gott gibt es keinen äußeren Anlass, den Menschen das Leben zu schenken. Es resultiert aus seinem Inneren, aus seiner Liebe und seinem Erbarmen zu den Menschen. Es ist seine Gnade allein, die ihn dazu bewegt, uns das ewige Leben ohne Gegenleistung zu geben. Gratis, aber nicht umsonst. Das heißt gratis, aber ungeheuer wertvoll, ungeheuer wichtig, von entscheidender Konsequenz. Gott tut nichts umsonst, auch wenn er uns gratis, aus Gnade, aus Güte, aus Erbarmen sich zuwendet. Gratis, das ist etwas, was aus Gratia, aus Gnade uns zuteil wird. Das Prinzip des Sola Gratia der Reformation ist ein biblisches Prinzip, allein aus Gnade. Im vergangenen Reformationsjubiläumsjahr 2017 hatten wir eine Jahreslosung, in der Gott verspricht, seinem Volk ein neues Herz und einen neuen Geist zu geben. Die Jahreslosung für dieses Jahr 2018 führt das fort. Es geht um das Geschenk des neuen Lebens, das in Ewigkeit bleibt. Und Gottes Geschenk wird nicht wie ein Gratisgeschenk angenommen. Das merken wir ja. Der Volksmund sagt, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Will heißen, bei einem Geschenk darf man keine Ansprüche stellen. Bei Pferden erkennt man das Alter des Tieres an der Länge der Zähne. Wenn ich ein altes Tier geschenkt bekomme, dann soll ich nicht daran herummäkeln. Ein altes ist besser als gar keines. Ob für den Empfänger besonders wertvoll oder nicht, es ist ein Geschenk. Dann gilt doch, Geschenke nimmt man an. Aber nein, nicht einmal wie eines dieser allgegenwärtigen Gratisgeschenke wird das Geschenk Gottes angenommen. Warum wollen scheinbar so wenige Menschen das beste Geschenk aller Zeiten nicht? Warum interessiert Gottes Geschenk an uns, das ewige Leben, so wenige? Muss das Sprichwort vielleicht umgedichtet werden, vielleicht so, an einem geschenkten Gaul ist etwas faul? Wohl nicht. Das Geschenk wird nicht ausgeschlagen, weil es ein Geschenk ist, sondern wohl eher, weil die Menschen es entweder nicht wertschätzen oder es nicht glauben können oder wollen, dass sie dieses Geschenk haben könnten. Es gibt Redensarten, die diese Ansicht verdeutlichen. Zum Beispiel, es gibt im Leben nichts umsonst und nichts im Leben ist umsonst, nur der Tod und der kostet das Leben. Und darum gibt es das Geschenk Gottes, das den Tod überwindet. Paulus schreibt im Römerbrief, denn der Sünde Sold ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist es, was Jesus meint, wenn der schon im Himmel Thronende spricht, ich will dem Dürstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Es gibt nur ein wirkliches Geschenk, das ist das neue Leben in Christus, das den Tod besiegt und in Ewigkeit bleibt. Es ist das Geschenk, das Gott dir und mir gibt. Wie schon gesagt, bei manchen ist der Durst schlimmer als Heimweh. Das Problem liegt darin, dass die Menschen nicht erkennen, wonach sie dürsten. Bei der Bierrevolution gaben sich die Aufständischen mit Freibier anstelle von Freiheit ab. Was für eine traurige Bilanz. Aber so ist es oft im Leben eines Menschen. Der Mensch gibt sich mit einem schlechten Ersatz für das wirklich Erstrebenswerte ab. Auch die Bibel erzählt von solchen Fällen. Im Johannesevangelium zum Beispiel begegnet Jesus zwei verschiedenen Frauen, die jeweils versucht haben, ihren Lebensdurst mit etwas zu stillen, das den Lebensdurst nicht stillen kann. In ihren Fällen versuchten sie, ihren Lebensdurst durch außereheliche Beziehungen zu stillen. Am Jakobsbrunnen, wir lesen davon im 4. Kapitel des Johannesevangeliums, ist eine Frau, die ihren Lebensdurst mit immer neuen Beziehungen zu stillen sucht. Hier ein Schluck, dort ein Schluck. Am Ende hat sie sich daran verschluckt. Sie konnte nur noch mittags zum Brunnen gehen, weil sie dann sicher sein konnte, keine der anderen Frauen vom Ort zu treffen. Jesus lud die Frau ein, ihn um lebendiges Wasser, um eine nie versiegende Quelle zu bitten. Die Frau hat jetzt die Alternative, weiterhin auf künstliche Art und Weise zu versuchen, ihren Durst zu stillen oder bei ihm, Jesus, die Quelle des lebendigen Wassers zu erschließen. Jesus sagt ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers sein, das in das ewige Leben quillt. Und später im Johannesevangelium, kurz vor der Begegnung mit der zweiten Frau, mit einem Lebensdurstproblem, am Ende des Laubhüttenfestes, erklärt Jesus näher, was er damit meint. An den Tagen des Laubhüttenfestes gab es nämlich eine Wasserzeremonie. Diese diente als Kulisse für den Auftritt Jesu im Tempel. Im 7. Kapitel des Johannesevangeliums heißt es, am letzten Tag des Festes, der höchste war, trat Jesus auf und rief, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Jeden Morgen der Festwoche holten die Priester in einer festlichen Prozession Wasser vom Siloa-Teich in der Unterstadt und reinigten damit den Altar. Und gleichzeitig galt das Ausgießen des Wassers am Altar als Bitte um Regen, um Wasser vom Himmel. Es war die Bitte um den Erhalt des Lebens im Lande, das ja vom Wasser abhängt. Einmal regnen ist nicht genug. Es muss immer Frühregen und Spätregen geben, wenn die Ernte eingefahren werden soll. Das war ein zentrales Anliegen des Laubhüttenfestes. Jesus macht vor dieser Kulisse deutlich, dass er der wahre Spender des Lebens ist. Und das ist Jesu Einladung. Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. auch unsere Jahreslosung ist in diesem Sinn zu verstehen. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Jesus weiß um den Lebensdurst. Er weiß, dass wir Menschen auch auf falschem Wege versuchen, unseren Lebensdurst zu stillen. Er macht es klar, dass das Sünde ist. Ihm geht es darum, dass wir die Sünde lassen, mit der Sünde brechen und ein neues Leben mit ihm beginnen. Wir sollen nicht mehr versuchen, mit Sünde unseren Lebensdurst zu stillen. Die Sünde sollen wir gar nicht mehr brauchen. Jesus stillt den Lebensdurst. Er kann auch deinen Lebensdurst stillen. Er will, dass unser Lebensdurst zu ihm führt, zur Quelle des lebendigen Wassers. Der Durst soll in uns Heimweh nach dem Vaterhaus erzeugen. Dort haben wir das Leben und volle Genüge. Wie sieht dein Lebensdurst aus? Wonach dürstet es dich? Was sind deine Sehnsüchte? Ist es Anerkennung? Ist es Liebe? Ist es Bedeutung im Leben? Ist es Ruhe? Ist es Zufriedenheit? All das können wir bei der Quelle des lebendigen Wassers haben. Ja, jeder gesunde Mensch hat Sehnsüchte, dass sich Sehnen nach etwas anderem, nach etwas Größerem, Schöneren, Vollkommeneren, das ist uns angeboren. Das hat unser Schöpfer wunderbar in uns hineingelegt. Es ist ein Vakuum in unserem Herzen, das gefüllt werden will. Ohne diese Veranlagung hätten wir wohl auch die Sehnsucht nach Gott nicht. Leider verwechseln wir oft die Objekte unserer Begierde mit dem Gott, der zwar größer als wir ist, der aber in uns wohnen und mit uns Lebensgemeinschaft haben will. Wir versuchen unser Leben mit anderen Dingen zu füllen, anstatt uns von Gottes Geist erfüllen zu lassen. Und wo wir das tun, sind wir Opfer des großen Betrugs. Dort akzeptieren wir Gefälschtes anstatt von Echten. Dort erleben wir nicht nur, dass die Erfüllung ausbleibt, vielmehr verhindern diese künstlichen Versuche, dass wir zur wahren Quelle finden. Der Durst bleibt schlimmer als das Heimweh nach Gott. Liebe Freunde, wir leben in einer Zeit, in der Echtes gegen Unechtes ausgetauscht wird. Es fing mit Kaffeeersatz an, machte weiter mit künstlichen Geschmacks-, Aroma- und Süßstoffen, mit Kunstseide, Lederimitat, Seidenblumen und der ganzen Palette der Kunststoffe. Heute sind wir bei künstlicher Intelligenz, virtueller Realität und dem Gipfel der Armutszeugnisse bei Robotern zur persönlichen Befriedigung gelandet. Der Mensch tauscht allzu gern das Echte gegen das Unechte ein. Das Unechte muss eben dem Original täuschend ähnlich sein. Aber so kann der Mensch nur enttäuscht werden. Erfüllung gibt es da nicht. Wo wir uns mit dem täuschend Ähnlichen zufrieden geben, müssen wir die große Enttäuschung erfahren, dem großen Betrug erliegen. Wir geben unsere Würde und Berufung als Ebenbild Gottes auf. Wir ziehen uns Dinge rein, die uns nicht gut tun. Wir stopfen uns mit Dingen voll, die schädlich sind. Wir geben uns mit dem Ersatz zufrieden und verlieren das wahre Leben aus dem Blick. So viele Menschen unserer Tage beschäftigen sich nur mit dem Vorläufigen und richten sich hier im Vorraum der Ewigkeit ein. In unserer Gesellschaft hat der Mensch meist einen innerweltlichen Horizont, eine Weltanschauung, die ohne Gott und ohne den Himmel auskommt. Er reduziert sich selbst nach seinem eigenen Selbstverständnis zu einem Tier und verzichtet auf das, was ihn doch eigentlich zum Homo sapiens, einem weisen oder verständigen Menschen gemacht hat. Nämlich eben die Möglichkeit, über sich hinauszuwachsen. Der Mensch von heute ignoriert oft die Fähigkeit, sein Leben an Höherem auszurichten. Er hält das für Verblendung und Dummheit. Und dabei liegt darin der Sinn unseres Lebens, dass wir die Beziehung zu Gott, unserem Schöpfer, eingehen und pflegen. Gerade das ist Gottes Schöpferwille, dass wir als sein Ebenbild sein Wesen spiegeln. Gott will, dass wir in der lebendigen Beziehung zu ihm das wahre Leben haben. Er will uns Leben schenken, das nicht aufhört, weil es von ihm, der Quelle und dem Ursprung allen Lebens, entspringt. Er will, dass wir das Leben aus der Quelle seines Lebens haben. Er will, dass wir sein Leben teilen. Und darum lädt er uns alle, dich und mich, uns alle ein. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Amen. Und so grüße ich euch zum Abschluss dieser Predigt mit einem Wort aus der Johannesoffenbarung, das nur ein paar Verse später steht. Der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Amen.